schönen Vortrag.
Das Publikum war begeistert.
Das hast du gemerkt.
Das gespürt.
Vielleicht doch noch ein kurzes Gespräch, um einige Aspekte zu vertiefen. Du hast zum Beispiel erwähnt, dass Putin auf Solzhenitsyns Vorstellungen irgendwie zurückgreift. Ich nehme an, dass er so eher, also nicht offen, sondern eher kryptisch verdeckt darauf zurückgreift. Aber dennoch müsste eigentlich dadurch eine Tendenz entstehen, dass Solzhenitsyn irgendwie so eine gewisse Restauration erfährt. Ich habe das für mich noch nicht bemerkt, aber vielleicht hast du da einen ganz anderen Eindruck. Jetzt abgesehen davon, dass Solzhenitsyn doch eine Forschungsstelle bekommen hat, die sehr imposant ist, wenn man so. Also kurz die Frage, hast du das Gefühl, dass Solzhenitsyn und seine Ansätze wieder eine größere Rolle spielen, als sie gespielt haben?
Wie funktioniert das? Also, da muss ich nicht drücken hier.
Nein.
Gut. Naja, erstens, warum wir, nicht nur ich, sondern wir viele uns sicher sind, dass er auf Solzhenitsyn da aufbaut, weil wir so gut trainiert sind, die Signale zu hören, sozusagen. Wenn die Signale kommen, dann hören wir die schon. Und wenn man die Texte, was wirklich was Neues ist, dass Putin plötzlich irgendwelche Texte schreibt. Und das ist immer gut so, da kann man wirklich das lesen und sehen. Und wenn man diese Texte liest, die Namen, auf die er bezieht, alle, die kommen direkt aus diesem, wie sollen wir Russland einrichten. Das bei weitem nicht heißt, dass jetzt Solzhenitsyn wieder zu großer Kultusfigur wird. Nein, die Zeit ist schon vorbei. Okay. Aber die Ideen, die er immerhin, Solzhenitsyn, gut formuliert hat, ne, die übernimmt er praktisch eins zu eins in diese ganze Reden. Ob das so gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Aber das ist, ich kann nur konstatieren, das ist so.
Dieser Kanon, von dem du gesprochen hast, der soll ja irgendwie doch als verpflichtende Lektüre auch in der Schule dann berücksichtigt werden. Da erhebt sich jetzt für mich die Frage, ist das im Moment noch auf der Ebene von einer ganz allgemeinen Diskussion oder sind schon Kommissionen eingesetzt oder beschäftigt sich die Schulbehörde schon mit dem Kanon? Ist es noch eine offene Diskussion oder ist es schon...
Ich kann das erklären. Natürlich, als wir das gehört haben, jetzt müssen 100 Bücher festgelegt werden, da haben wir alle gedacht, mein Gott, Hilfe. So, weil wir gedacht haben, dass es jetzt ein neues Schulprogramm kommt. Aber, nein, nichts da. Das war so ein Wunsch geäußert einfach. Und wie es so oft in Russland ist, der da oben äußert einen Wunsch und die da unten erfüllen das sofort, ne? Aber da man nicht wusste, wie er das gemeint hat als Schulprogramm oder da hat man das ganz vorsichtig erstmal so eine Empfehlungsliste formuliert. Und das verpflichtet niemanden zu nichts. Und da denkt man, das ist so eine Form der Aussage. Und das ist ganz komisch, wir sagen immer er. Ne? Er will uns damit was sagen. Nur was? Dann haben wir uns Gedanken gemacht und eben festgestellt, er will uns damit sagen, dass er die Geschichte und die Literatur und so und so und so sieht und dass er sich offensichtlich, was ich unheimlich wichtig finde, eben sich mit diesem Zaren Alexander verbindet. Ne? Immerhin ein Zar, aber ein Liberaler, Gesetze, er ist Jurist. Und er wiederholt sogar wirklich die einige Aussagen von Alexander II., ne? Wie Alexander auch gesagt hat nach einigen Bombenanschlägen. Ne? Das ist die Folge meiner Regierung, ne? Dass es Anarchisten gibt, die irgendwie hier sich mit den Bomben umwerfen. Und genauso auch Putin in diesem bekannten ARD-Interview, da fragt man ihn, was Opposition und so weiter, sagt, sie alle sagen Putins Regime. Ja, aber Opposition ist die Folge von Putins Regime, weil ich das zugelassen habe. Und so weiter. Das ist sozusagen diese Liste, die, wie gesagt, zu nichts jemanden verpflichtet oder noch nicht, ist so eine Form von Aussage. Was aber wir, ich sage jetzt wir, weil es, ich, das ist nicht nur meine Meinung, sehr gefährlich finden, dass auf dieser Basis jetzt ein, und das wird wirklich ernst, ein Projekt gestartet wird, als logische Fortsetzung für diese ganze Literaturliste, ein einheitliches Lehrbuch der in der Geschichte. Da hat er gesagt, wir brauchen eine Geschichte. Und wir wissen schon, wie sie diese Geschichte aussehen wird, ungefähr. Sie wird eben von Rürik da anfangen, Staat in der Mitte und alle zu uns. Und so kann man überleben heutzutage.
Noch eine Frage. Bei diesen ganzen Kanonisierungsprozessen daneben oder mit oder verwoben läuft ja doch auch sehr starke, sagen wir, Emotionalisierung gegen diese Autoren der Postmoderne, sprich gegen Pelevin, Sorokin. Ist diese Art von Diskussion auch mit dieser Kanonbildungsdiskussion verquickt oder spielen... Oder anders gefragt, spielen bei dieser Kanon-Diskussion so wirklich Gegenwartsautoren überhaupt eine Rolle oder sind die außen vor? Oder noch eine Facette an Frage, ist mit der Kanon-Diskussion auch diese Diskussion verbunden, realistisches Schreiben oder nicht realistisches Schreiben?
Nein, weil, also natürlich haben viele Schriftsteller an dieser Diskussion teilgenommen, ne? Weil, wie gesagt, aber es war so eine ganz seltsame Diskussion, weil, wie sich herausgestellt hat, dass diese Liste, die mittlerweile schon veröffentlicht ist, niemanden zu etwas verpflichtet, ne? Aber nichtsdestotrotz hat man danach oder davor und danach sehr viel darüber gesprochen, auch viele Schriftsteller haben daran teilgenommen, aber die meisten Gespräche, die zu diesem Thema geführt waren, waren aus meiner Sicht eben nicht eigentlich langweilig, weil das war immer, nee, warum sehen wir hier den und den und den nicht und dann wollen wir den wegstreichen, den anderen setzen. Die meisten hatten natürlich geguckt, ob die da sind, auch selbst.
Ja, ja.
Selbstverständlich. Aber richtig so konzeptuell, richtig inhaltlich, ne, zu dieser ganzen Problematik hat man eben nur bei diesem Grzegorz Poet, bei diesem Bürgerdichter, irgendwie kann man wirklich richtigen, interessanten Gedanken und Stoff finden.
Vielleicht noch zu dem Themenbereich von dieser Kanonbildung eine abschließende Frage. Gibt es irgendwelche Diskussionen um fremdsprachige Literaturen in ähnlicher Weise oder stehen fremdsprachige Literaturen im Moment überhaupt nicht sehr zur Diskussion?
Nein, leider mit der fremdsprachigen Literatur, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, ist es so, dass die übersetzte Literatur hat eine unheimlich wichtige Rolle in der Sowjetzeit gespielt. Wirklich. Das war unser Alles. Ne? Obwohl manche Texte 20 Jahre später erst gelesen wurden, ne, die man und hielt man für gegenwärtige Literatur, was, weiß nicht, vor 30 Jahren geschrieben hat und so weiter. In der postsowjetischen Zeit natürlich schon nicht so. Ne? Weil das, der Staat interessiert sich dafür gar nicht, denen ist egal. Und das kenne ich aus eigener Erfahrung, sobald es, wir haben versucht, so mit den deutschen Fördern, Geldern, irgendwelche solche Programme in Russland zu verwirklichen. Und die russischen staatlichen Institutionen haben sie gesagt, nee, brauchen wir nicht. Was sie aber jetzt machen, was sie gelernt haben aus dem Ganzen, sie starten jetzt mit einem riesengroßen Projekt, russische Literatur in 100 Büchern weltweit. Und werden alle Kosten übernommen, Übersetzung, Produktionskosten, Vertrieb und so weiter. Also fühlt man sich hier erschlagen, Hilfe, ja, da sind eben die russischen Genies, die jetzt auf den Kopf fallen. Und sie staunen sich nur, warum eben das heutzutage nicht machen will. Irgendwie sind wir zahlen, wir geben das Geld. Nein. Und da war ich selbst bei einer Sitzung gewesen als Vertreterin vom Institut für russische Literatur. Und es war schon lustig, da saßen ungefähr 30 Personen, Schriftsteller, Literaturkritiker, Wissenschaftler auch, so Kulturmanager. Und da hat man eben diese Liste für die Außenwelt diskutiert. Und interessanterweise waren die sogenannten Linken diejenigen, die eben die Liste ganz genau aussortiert haben. Die haben gesagt, nein, wir müssen festlegen, was da in der Außenwelt veröffentlicht wird. Und was wird, wenn einer, jemand, sagen wir, weiß nicht, in China, ein Prochanow, das ist ein sehr nationalistisch denkender Schriftsteller, wählt, und da sagt der Minister, na und? Da war schon lustig, dass die Rollen sich so gewechselt haben. Ne? Das war klar, dem ist egal. A, hat er vielleicht Prochanow gar nicht gelesen. B, er muss seine Aufgabe erfüllen, muss nur eben Geld ausgeben, damit das alles funktioniert, dem ist egal. Er geht generell davon aus, dass niemand was liest. Ne? Und von daher so gnädig. Prochanow hin, Prochanow her. Aber eben die in unserer normalen Vorstellung, die Guten, ne, die wollten wirklich eine Zensur. Die wollten alles ausmisten, was Russland irgendwie ja, nicht besonders, nicht in so gutem Licht irgendwie darstellt. Und das war interessant zu beobachten irgendwie.
Ich meine, ähnliche Tendenzen kann man ja auch in der bildenden Kunst beobachten. Ne?
Ja.
Ganz stark. Aber darf ich noch persönliche Fragen an dich stellen? Denn klar. Die Perspektive etwas umdrehen. Du beschäftigst dich ja sehr stark auch mit der deutschsprachigen Literatur. Eben haben wir gehört, eine ganze Liste, wo man immer nur zum Beispiel sagen kann und so weiter. Aber welcher dieser Autoren, wenn du eine Liste von deinen besten 100 machen müsstest?
Von den Deutschen?
Ja, Scherz. Also ich spreche jetzt nur von den Autoren, die du selber übersetzt hast. Welche Texte von denen haben dich besonders interessiert und warum? Also welche Texte hast du fürs Übersetzen spannend gefunden? Man kommt ja auf unterschiedliche Art und Weise dazu, dass man bestimmte Texte übersetzt. Nicht alle hat man sich selber ausgesucht, aber mit manchen wächst man ja dann sehr eng zusammen und findet sie spannend aus unterschiedlichsten Gründen.
Weißt du, ich bin in dieser Hinsicht, es war doch eine persönliche Frage, da kann ich offen sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich hatte nur das übersetzt, was ich gewollt habe. Ich habe nie solche irgendwelche Angebote bekommen. Ja, jetzt haben wir eine Krimi-Geschichte, die ich gerne lese, ne? Selbst oder sonst was. Also was für mich uninteressant wäre. Ich hatte nur das übersetzt, was mir Spaß gemacht hat, was ich geliebt hat. Und deswegen bin ich der Meinung, so wie eine echte Russin, alles, was du machst, muss mit Liebe verbunden sein. Und wenn du das nicht liebst, dann kannst du das auch nicht gut machen. Oder kannst du trotzdem schlecht machen, aber du hoffst wenigstens, dass du gut gemacht hast. Ne? Und deswegen sind alle Bücher sind mir sehr irgendwie wert. Ne? Ich liebe wirklich. Es ist immer so eine Stufe, eine Phase und das ist immer so ein langsames Lesen eigentlich. Ne? Weil wenn man so liest, dann übersieht man viele Sachen. Wenn man übersetzt natürlich, das ist Freude am Lesen einfach.
Von welchem Autor, deiner Autoren, würdest du gern noch 5 Bücher übersetzen? Und von welchem hättest du jetzt schon genug?
Schwer zu sagen. Ich liebe sehr Handke, muss ich zugeben, weil er eben das verbindet für mich, was ich so schätze, dass er die Worte findet für das, was man sieht. Und er sieht, weil die meisten Leute, das ist meine Erfahrung, sehen irgendwie an der Welt vorbei. An dir als Mensch, an der Welt, an diesem Glas. Man hat verlernt zu sehen und man hat auf jeden Fall verlernt, das ins Wort zu bringen, irgendwie ihn auszudrücken. Und die Fähigkeit besitzt er und das ist ein Genuss irgendwie auch, dass erstens erkenne ich, ich weiß, wie er das meint. Wenn er, weiß nicht, 2 Seiten lang ein Blatt irgendwie da beschreibt, er da unter dem Regen auf dem Pflaster in New York liegt. Ich weiß, dass er genau das beschreibt, was ich gesehen habe. Und es ist selten eigentlich so bei der Lektüre. Ja, Sebald ist ein großes Stück meines Lebens auch. Wobei ich manchmal wirklich verärgert war, wenn einer ein erweitertes Attribut benutzt, na, und Artikel auf der Seite 10 ist und das Substantiv auf der Seite 18, dann denkt man, warum muss man so schreiben? Aber das sind Texte, auf die ich wirklich, die mir sehr nah sind.
Von deinen Filmen. Da arbeitest du ja derzeit auch wieder an einem Filmprojekt, gemeinsam mit Sakura. Wie bitte geht sich das alles aus bei dir zeitlich? Alle haben einen Minderwertigkeitskomplex davon getragen.
Nein, erstens bin ich nicht die Jüngste und zweitens haben wir in Petersburg weiße Nächte. Das sind die Tage so lang, da merkt man nicht. Nee, das kommt alles auf Kosten natürlich. Das ist immer minus ein Teil deines Lebens, also minus Familie, da schenkst du mehr, weniger Zeit, minus Spaziergänge, minus Freunde, minus viele.
Viele.
Entweder oder.
Okay.
Dann vielen, vielen Dank für Ihre Geduld.
Das Publikum ist zufrieden.